herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Hallo Anne.
Hallo Nils.
Was liegt an?
Ja, was liegt an? Wir sind hier wieder bei unserem Podcast und wir haben wieder einen Gast oder eine Gästin. Und zwar ist es Gudrun Happig vom Galileo-Institut und sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Führung und Führungskultur, Coaching von Führungskräften. Und wir fragen sie heute, was kommt auf die Führungskräfte und die Unternehmen zu? Was sind die Führungsherausforderungen?
Hallo Frau Happig, herzlich willkommen.
Hallo Sie beide. Also ich freue mich total wie so ein kleines Kind. Ganz vielen lieben Dank für die Einladung und versuche mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen.
Sehr gerne, wir sind gespannt.
Ja, das ist super. Wir wollen anknüpfen an Ihre Umfrage, die Sie gemacht haben unter Führungskräften. Sie haben gefragt, welche Herausforderungen sehen die Führungskräfte und haben geschrieben, Sie waren selbst überrascht. Warum?
Ja, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich mache diese Umfrage unter Führungskräften relativ regelmäßig, also das erste Mal seit, glaube ich, 2012. Und von daher und mehr oder weniger ähnliche Fragen, sodass ich dann schon so sehen kann, gibt es da so einen Trend oder nicht so einen Trend. Ich sag mal, das Thema Nummer eins mit über 50% war das große Thema Transformation. Da kann man sagen, das ist jetzt erstmal nicht überraschend, aber dass das so eindeutig der Spitzenreiter war, das war dann schon so ein bisschen überraschend. Und ich habe so eine typische Aussage. Also die Leute, die mitgemacht haben an der Umfrage, haben immer wieder Kommentare abgegeben. Und das finde ich, das macht ja so eine Umfrage so spannend. Und so eine typische Aussage war, wir stehen inmitten der Transformation. Wie verschaffe ich mir Gehör beim Vorstand? Wie überzeuge ich meine Chefs und bringe die Mitarbeiter zum Mitdenken? Wie meistere ich den Spagat zwischen Chef und Mitarbeiterführung, um die Transformation zu gestalten und das ohne selbst auf der Strecke zu bleiben? Das finde ich ist sehr gut zusammengefasst, die Gemengelage, in der sich viele Führungskräfte befinden. Theoretisch ist das ja alles easy. Es gibt unheimlich viele Methoden und Tools, aber in der Praxis sieht es dann wieder ganz anders aus. Mhm. Und das zweite, das Thema Nummer zwei war, was will ich wirklich mit 36%? Wo auch so eine typische Aussage war, ja, ich bin erfolgreich, also im Sinne von, ich habe einen gut bezahlten Job, aber ich bin unzufrieden. Und ich bin irgendwie in einer Sinnkrise, der Spaß ist mir verloren gegangen. Und wie finde ich eigentlich heraus, was ich wirklich will? Da könnte man, was mich da überrascht hat, es wird ja auch viel in den Medien erzählt, dass das gerade so State of the Art ist, aber ich höre sehr viel auch von Leuten im C-Level, sprich Top-Managern. Ne? Mhm. Also die ein sechsstelliges oder mehrfach sechsstelliges Gehalt haben und sagen, ja, das Gehalt ist gut fürs Ego, aber meine Seele wird nicht mehr berührt. Mhm. Ne? Und das ist selbst auf der Ebene jetzt schon so angekommen ist, mit wo man im Schnitt sagen kann, mehr als ein Drittel der Führungskräfte sind unzufrieden. Ne? Mhm. Und da kann man ja, aus meiner Sicht ist das ein Alarmsignal fürs Unternehmen oder für die Unternehmen, weil das wird hier in den Medien auch ziemlich propagiert. Der nächste Schritt ist dann, ich suche mal beim Nachbarn, ne? Mhm. Und aussteigen. Und das ist zurzeit auch sehr so auch abzulesen, dass eine hohe Unzufriedenheit schnell zum Arbeitgeberwechsel führt, damit Fluktuation führt, damit aber geht nicht nur der eine, sondern nimmt sein Team mit, also eine richtige Kettenreaktion. Und ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit einer Geschäftsführerin, die sagte, in den letzten anderthalb Jahren ist mein Co-Geschäftsführer, der für den Finanzbereich tätig war, hat fünfmal die Person gewechselt. In anderthalb Jahren. Ich sag mal, was bedeutet das fürs Unternehmen?
Mhm, auf jeden Fall.
Und das Dritte, das läuft so ein bisschen undercover mit, das, ich sag mal, unter der Überschrift Wasser predigen und Wein trinken. Das fällt fast immer unter den Tisch. Und wenn ich mir so die Websites angucke oder die Social Media Beiträge von den Unternehmen, ist ja immer alles easy peasy, ne? Aber da ist so eine typische Aussage, die Unternehmensspitze fordert zwar Innovation, fordert auch Transformation und selbstorganisiertes Arbeiten, also alle Buzzwords werden bedient, lebt es aber selbst nicht vor. Eine Strategie ist nicht erkennbar. Was tun? Auch das wird nicht offen ausgesprochen.
Das hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht, was Sie
Ist
geschrieben haben. Es wird immer von New Work gesprochen und geschrieben und in den Unternehmen ist es noch gar nicht angekommen.
Da sind wir eigentlich bei dem nächsten Thema moderne Führung. Das hat mich auch total überrascht. Das waren ja, ich glaube, über 40%, die gesagt haben, moderne Führung ist bei uns aktuell kein Thema oder war noch nie ein Thema. Da habe ich die Ohren angelegt. Da habe ich erst mal geguckt, wie war denn das im letzten Jahr, also in 21. Da waren es 26%, bei denen das kein oder noch kein Thema war. Und da war ich ein bisschen platt. Da habe ich gesagt, Moment mal, ist das denn jetzt sogar rückläufig? Fragezeichen. Ich habe keine Antwort drauf, ne? Aber da war, habe ich selber gedacht, eigentlich dachte ich, es ist im letzten Dorf angekommen, dass wir da überhaupt nicht drum rumkommen. Wir müssen anders führen, wir brauchen andere Hierarchien. Das merkt man ja schon allein mit Homeoffice, ist ja auch so ein nettes Wort, was oder wo dann das Stichwort hybride Führung kommt. Das ist ja auch eine andere Art von Führung. Da habe ich eigentlich gedacht, ich will jetzt nicht sagen, dass das schon jeder kann. Aber ich dachte, es ist bei jedem angekommen, dass wir nicht drum rumkommen. Und wenn
Auf
dann
jeden Fall.
40% sagen, ist bei uns kein Thema und war noch nie Thema.
Auf
Entschuldigung,
jeden
ich habe Sie
Fall.
jetzt unterbrechen, ne? Brauchen, ne?
Nein, gar nicht. Jetzt drängt sich mir nur die Frage auf, warum ist das so? Gibt es da Antworten drauf? Warum wird moderne Führung nicht umgesetzt? Liegt es an der Zeit? Liegt es daran, dass das Interesse nicht da ist, weil es einfacher ist, wie Sie auch gesagt haben, einfach darüber zu reden, es aber nachher nicht umzusetzen, weil ich dadurch ein gutes Image habe und das reicht ja. Ich mache mir die Regenbogenfahne vorne ans Unternehmen und bin divers, aber kümmere mich intern überhaupt nicht drum, ob es irgendwelche Diversitätsansätze gibt. Woran liegt das, dass die Führung oder dass wir letztendlich das mitziehen, was wir seit Jahren schon machen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort. Ich probiere mal ein paar Hypothesen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir reden jetzt mal nur über die Unternehmensspitze, ne? Dass einige der Unternehmensspitze glauben, dass sie das tun, indem sie anderen einen Raum zur Verfügung stellen, wo sie das anwenden oder umsetzen können. Da sind wir schnell bei dem Thema Wasser predigen, Wein trinken, so nach dem Motto, ich erlebe im Top-Management kaum eine Präsentation, wo nicht fett von Diversity, Nachhaltigkeit und so weiter. Also diese Buzzwords sind überall drin.
Genau.
Ne? Und ich glaube, dass sogar manche Top-Leute davon überzeugt sind, naja, wir haben ja die Personalabteilung, die sich darum kümmert. Wir machen Workshops. Wir haben eine externe Beratung, die sich darum kümmert, irgendwie die Transformation voranzutreiben. Also ich glaube an Aktionismus und Geld zur Verfügung stellen, darum, ich glaube, daran scheitert es nicht wirklich. Ich glaube nur eher, das, was mir zumindest viele Klienten auch berichten, dass die gelebte Praxis ist. Ja, finde ich super. Macht das mal. Und wenn ihr fertig seid und mich das überhaupt nicht betrifft, also ich in meinem Alltag nichts ändern muss, dann meldest du dich wieder bei
Ja, also es stinkt der Fisch vom Kopf, oder?
mir. Genau. So, und jetzt kann man andersrum sagen, ich kenne diverse Kollegen, die sagen, ja, wenn nicht das eindeutige Go vom Vorstand kommt, dann treten wir gar nicht an. wo ich sage, naja, aber dann hast du keine Aufträge. Ne? Mhm. Also Lippenbekenntnisse, wir wollen, das gibt's glaube ich zu 100%, aber wenn ich mir meine Klienten, ich arbeite überwiegend mit C-Level, die genau das machen müssen, die sagen also durch die Bank weg, naja, aber war mal ganz ehrlich, so richtig ernst gemeint ist das nicht. Mhm. Ne? Und da, dann ist dann eher die Kunst, selbst wenn ich einen Vorstand habe oder Vorstandsvorsitzenden, der das sagt, aber nicht wirklich lebt, wie gewinne ich den denn oder wie fange ich den denn über die Zeit ein, dass er im Laufe der Zeit sich beteiligt und selber vorlebt. Und das, da sehe ich die Kunst oder da andersrum, da sehe ich die Herausforderung, da sehe ich die Kunst und wo ich halt, wenn ich mir jetzt mal die Ergebnisse meiner Klienten anschaue, das ist machbar. Mhm. Aber mit extremem Fingerspitzengefühl. Ne?
Können Sie da ein Beispiel sagen? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, auch eben haben Sie gesagt, was Führungskräfte so, wo Führungskräfte so gegen Mauern laufen. Also ja. Ne, ja. Mitarbeiter müssen Sie mitnehmen, die Führungskräfte nach oben, den direkten Vorgesetzten, den Vorstand. Wie macht man das denn dann?
Das Beispiel, was ich rede gleich von einem Beispiel und das Beispiel ist natürlich, ich arbeite ja immer 1:1 mit meinen Klienten und zwar den Verantwortlichen, die das auf die Reihe kriegen müssen. Weil ich sage, du bist eh der Multiplikator für das, was in deinem Reich passiert und du musst es hinkriegen. Das heißt, ich mache jetzt nicht Workshops mit deinen Mitarbeitern, dass die fit sind und dann setzt du dich drauf, sondern ich befähige dich, das hinzukriegen. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und ein Beispiel, da wird so richtig deutlich. Ein Klient von mir ist von einem Unternehmen mit wehenden Fahnen eingestellt worden mit dem Ding, boah, Sie stehen für die Zukunft, Sie wollen Innovation, das ist genau das, was wir brauchen und vor allen Dingen brauchen wir Sie dafür. Ne? Eingekauft, extra Position geschaffen, direkt am Vorstand aufgehängt mit riesen Innovationsbudget. Denkt man doch, dachte mein Klient auch, das ist ja cool. Ja, das dauerte genau 3 Monate, bis mein Klient merkte, der Vorstandsvorsitzende kann das echt gut verpacken und verkaufen. Aber wenn es drauf ankommt, übernimmt er nicht wirklich Verantwortung und ist wie von der Bildfläche verschwunden. Ja. Was mache ich denn jetzt? So, und das Typische, was eben ganz, ganz viele machen, die sich keinen Sparringspartner holen, die mit Aktionismus und fast mit Kampfansagen sagen sie dann, wir müssen. Wo ich sag, wenn man scheitern möchte, ist das der beste Weg dazu. Mhm. Ja? Sondern das, was ich mit dem Klienten gemacht habe, dass wir echt über einen relativ langen Zeitraum immer wieder geguckt haben, wo steht der Vorstand jetzt? Was ist sein Steckenpferd? Wo will er hin? Was sind die Argumente oder was ist sein eigenes Ziel? Und wie kann man Klient im Laufe der Zeit Vertrauen aufbauen oder entwickeln, dass der Vorstand in ihm keine Konkurrenz sieht? Sondern sagt, ey, der sägt mir nicht am Stuhl. Mhm. Der sorgt dafür, dass ich gut dastehe. Na, dann kann der auch so ein bisschen Transformation darum basteln. Ne? Das hört sich total easy an, wenn ich das beschreibe. Es war ein Drahtseilakt. Es war echt ein Drahtseilakt, weil die ganzen politischen Spielchen laufen ja immer noch. Ne? Aber er hat es tatsächlich geschafft, Leuchtturmprojekte hinzukriegen, hat es geschickt geschafft, das so im Unternehmen zu kommunizieren, dass immer auch der Vorstand sein Image bestätigt sah. Er sah nach außen immer aus als derjenige, der eigentlich für Transformation steht, obwohl wir beide genau wussten, darauf möchte er nicht festgenagelt werden. Und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo der Vorstand merkte, das tut ja gar nicht weh. Dies Neue ist ja cool. Das ist ja eigentlich viel einfacher. Ich muss mich ja gar nicht wehren. Und dann konnte er sich wieder, ich sag mal, damit rühmen, ich hab's ja möglich gemacht. Ist das so
nach einem Beispielprogramm?
Auf jeden Fall, ja.
Und da, ich sag mal, da gibt's, und Für mich ist das ein total tolles Beispiel, auch zu beschreiben. Oder die Ausgangssituation ist ein Lippenbekenntnis, ja, wir wollen das, aber die Realität ist nein. Und wie schaffe ich es trotzdem, die Entscheider über die Zeit dafür zu gewinnen und einzufangen, dass sie dann doch dahinter stehen? Und er ist jetzt, da gibt es einen Dreiervorstand, die alle miteinander zerstritten sind, sage ich mal. Da laufen die üblichen Spiele, die man auch woanders kennt. Und mein Klient hat es geschafft, er ist jetzt von allen dreien die hauptvertraute Person. Ist von bei allen der Stein im Brett, wo ich sage, das muss man mal hinkriegen. Ne? Also der hat was, sie, und letztlich schafft er das, und er stellt keinen bloß. Jedem schafft er das Gesicht zu wahren. Jedem gibt er eine Chance, sich mit irgendwas zu schmücken, wo mein Klient genau weiß, naja, eigentlich ist das auf meinem Mist gewachsen, aber ich brauche jetzt weder einen Heldenstern, noch brauche ich ein Denkmal, sondern ich weiß ja, wie es geht. Ne? Und es lässt sich in bestimmten Bereichen, also was zum Beispiel Personalauswahl angeht oder Beraterauswahl und so weiter, der lässt er sich überhaupt nicht reinreden. Und mittlerweile hat er immer das Argument, Leute, wenn ihr mich da drauf sitzt, dann wisst ihr, was ihr für Ergebnisse kriegt. Mhm. Ah, ja, stimmt. Was brauchen Sie, um das hinzukriegen? Jetzt nimmt's langsam Geschwindigkeit an.
Mhm. Klingt ja so ein bisschen so, als müsste er das Ego der Vorstände bedienen, ne?
Absolut. Absolut. Ne? Und die meisten, also, ich habe mich gefragt, warum die meisten Transformationen, oder es sind ja ungefähr 70%, scheitern oder Projekte werden nach anderthalb Jahren wieder beiseite gelegt. Ne? Und ich habe mich, da ich ja sowas offiziell gar nicht mache, ne, ich begleite ja die Entscheider in Transformationsprozessen, ich bin da ja ein harmloser Sparringspartner, kann ich nicht wirklich mitreden, wie die anderen das machen. Ich kriege nur bei meinen Klienten mit, dass wir die Transformation auf einen echten Weg bekommen. Und die Vorstände werden abgeholt, das sind ja die Hauptentscheider, aber die Mitarbeiter auch. Und das Ziel ist ja letztendlich, dass es zu einer, egal wie wir das Pferdchen nennen, dass es zu einem Kulturwandel kommt. Mhm. Dass die Kultur des Unternehmens sich so wandelt, dass die guten Leute sich wohlfühlen und neue Gute anziehen. Ja, und ich sag mal, die das nicht so klasse finden, dass die sagen, hier habe ich keine Basis mehr, ich gehe mal woanders hin. Und ideal ist es, Entschuldigung.
Ja? Nur eine Frage grundsätzlich dazu, könnten wir nicht diese gesamte Thematik umgehen, indem wir irgendwann mal sagen, Führungskraft kann nur der oder die werden, die es gelernt hat, die lizenziert hat und nicht, weil ich die stärksten Ellenbogen habe oder wie auch immer, um an die Position zu kriegen. Dann Führungskraft hat ja nicht damit was zu tun, dass ich gut führen kann, sondern ich bin irgendwann in die Position gekommen, entweder war ich reif dafür oder ich habe irgendwas getan, dass man gesagt hat, der oder die kann das, aber wir haben ja die allerwenigsten, die sich mal mit dem Thema Führung auseinandergesetzt haben. Und es steht ja schon länger im Raum, dass man sagt, Führung vielleicht mal als Lehrberuf ist natürlich jetzt, aber ich sage es mal so pauschal, oder ja, zumindest, gut. Ich kann nur Führungskraft werden, wenn ich mich lizenziere dafür, dass ich Führung lerne. Dann habe ich natürlich immer noch die Leute mit einem ausgeprägten Ego und sonst irgendwas, was muss ja alles bedient werden. Das gehört ja sowieso dazu. Aber grundsätzlich würde ich ja ganz viel abstellen können, wenn ich erstmal Leute ranlasse, die es können. Zumindest in der Theorie.
Das ist, oder in der Praxis. Das würde ich
zum Beispiel. Das kommt dann danach. Aber erstmal, ich denke, Lernen ist ja.
Bin ich aber sowas von bei Ihnen. sag mal, der ganz große Unterschied ist wirklich zwischen, kenne ich, mhm. Und kann ich. Mhm. Und ich musste so grinsen, weil vor 2 Tagen hatte ich über LinkedIn hatte ich so einen E-Mail-Kontakt. Der ist in eine neue Rolle und Position gekommen und deswegen hatte ich den kontaktiert. Und dann sagt er, ach, wo hab ich das, was Sie schreiben, das kann ich schon lange. Ich war ja selbst Business Coach, brauche ich nicht. Da dachte ich, dann habe ich irgendwie was Habe ich was verpasst? Habe ich nicht mitgekriegt? Habe mir sein Profil hoch und runter durchgelesen. Da stand an keiner Stelle Business Coach. Da steht aber alle anderthalb Jahre die Position gewechselt. Und da habe ich so gedacht, och, ich würde mal sagen, hier ist auch der Unterschied zwischen kenne ich und kann ich. Ja? Und grundsätzlich sehe ich das, ich sehe es genauso wie Sie. Es wäre prima, wenn die, die es können, mehr ans Ruder kommen.
Ja.
Und die Frage ist, ja, es hat ja keiner wirklich gelernt. Ne? Ich sag mal, früher gab es dann die MBA-Schools. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass die auf den wirklichen Führungsalltag auch nicht wirklich vorbereiten. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und das kann man auch ganz anders sehen. Wir haben ja aktuell ein Fachkräftemangel und auch ein Führungskräftemangel. Und das wird auch in den Medien hoch und runter propagiert. Leute, ihr könnt euch die Jobs aussuchen, man braucht euch und man wird euch die Füße küssen. Also was ich von meinen Klienten mitkriege, die sind echt am Stöhnen, weil die halt sagen, hey, Leute frisch von der Uni, haben echt keinen Plan, aber haben Gehaltsforderungen und Ansprüche, was die alle haben wollen. Wie gehe ich denn damit um? Und dann bin ich so ein bisschen ketzerisch und sage ich, du, wenn er gut ist, ist ja prima, aber mach doch mal die erste Rückfrage, was bist du denn bereit zu leisten, also uns zu geben? Und in 80% der Fälle kommt die Antwort, wie? Reicht doch, dass ich anwesend bin. Also wieso sollte ich denn jetzt noch was tun? Also manche packen das rhetorisch geschickter. Und wo ich halt sage, bei allem Fach- und Führungskräftemangel, solche Leute brauchst du ja nicht. Wo ich das, also ich rate gerade sehr dazu, setz auf Qualität und nicht auf Quantität. Also such dir im Zweifelsfall einen guten, wenn er denn zum Unternehmen passt und zur Position passt, aber besetz nicht die Position nur, weil sie besetzt werden muss. Dann find eine Alternative. Meine Klienten fangen an, das tatsächlich auch mehr oder weniger auszuprobieren und umzusetzen, machen damit auch recht gute Erfahrungen, weil sie halt sagen, oder was auch bei den Klientenunternehmen stattfindet, wenn sie sich dann Leute eingekauft haben, teilweise für sehr hohes Geld, dass sie halt sagen, dass die Probezeit, das gucken wir uns aber sehr genau an. Und wenn der nicht liefert oder wenn wir merken, der hat sich super gut verkauft, aber der ist ja das in der Realität das Gegenteil von dem, dann ist der auch genauso schnell wieder weg. Und sowas steht in den Medien zurzeit noch nicht. Ne? Und das, ich finde das eine ganz gute Entwicklung auch, jedem eine Chance zu geben, aber zu sagen, wenn du kannst hier ganz viel verdienen, weil das steht ja ganz oben auf der Liste bei vielen. Du kannst auch viel bewegen, aber du musst zu uns passen und wir müssen zu dir passen. Es muss eine hohe Qualität sein. Ne? Und was ich so ein bisschen das Aber finde, das wird in den Medien noch, oder sagen wir es mal andersrum, vor ein paar Jahren habe ich schon gelesen, na ja, jetzt sind die Trommelaffen nicht mehr an der Spitze, nicht mehr die Alpha-Männchen, sondern wir haben jetzt die neue Elite. Als Überschrift fand ich das ganz spannend. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was sie denn damit meinen. Anpassungsfähig, charmant, flexibel, können sich inszenieren, können Netzwerke machen. Und dann habe ich gedacht, oh jodde jod. Also aus meiner Sicht sind solche Leute ja noch gefährlicher. Also mit den Alpha-Männchen haben wir gelernt, umzugehen. Die finden wir nicht gut, aber können wir mit umgehen. Aber ich sag mal, die Selbstdarsteller, die charmanten Selbstdarsteller, die eigentlich nur gucken, dass sie sich gut positionieren und dass sie das Unternehmen so neugierig machen, dass das Unternehmen viel Geld bezahlt, um den zu kriegen. Und wo es nur um den eigenen Vorteil geht. Finde ich ganz übel. Ich hatte jetzt so ein kleiner Monolog, was ich sage, weil ich war Ende letzten Jahres, war ich so geplättet. Da hatte ich eine Anfrage von jemandem, 25 Jahre Mittelmanagement im Konzern, der dann sagte, oh, frag mich. Ich bin jetzt Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Ich habe gut verhandelt, 400.000 brutto. Da habe ich so gedacht, okay. Und dann sagte ich, naja, bei den Veränderungen, die anstehen, das ist ja eine fette Herausforderung, wollen Sie denn das wuppen? Sagt er, hab ich. Kein Problem. Selbst wenn ich hier nur einen Tag bestehe, mein Vertrag ist so ausgehandelt, dass ich ein Jahr Abfindung kriege.
Okay.
Und da dachte ich dann, also mein erster Impuls war, ich hätte gerne das Unternehmen beraten. Wie kann man denn solche Verträge machen? Der Typ muss sich ja, der muss sich ja wirklich nur selber gut verkaufen. Ne? Und dem ist doch seine eigene Karriere wichtiger, als das Unternehmen voranzutreiben. Und wenn ich mit der Einstellung schon Geschäftsführer bin, was hat denn das für eine Signalwirkung auf die zweite Ebene und für die anderen? Das sehe ich so, das kann man auch ganz anders sehen. Ne? Ein Kollege hat mir gesagt, na ja, aber das Unternehmen hätte sonst wahrscheinlich keinen gekriegt, wenn sie das nicht angeboten hätten.
Ja, das ist ja die Krux sowieso im Moment, ja.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin sagte, guter Auswahlprozess und wirklich Qualität statt Quantität. Ja. Jetzt habe ich da so ein bisschen reinpointiert und Sie können mich gerne, Sie können das komplett anders sehen, können mich auch auseinandernehmen, weil da gibt aus meiner Sicht gibt es nicht eine Meinung dazu.
Ich denke immer nur, wenn die Führungskräfte so unzufrieden sind, häufig, ne?
Ja.
Dann werden die ja wahrscheinlich auch im nächsten Unternehmen nicht was viel Besseres finden. Ja? Was ist deren Strategie? Das, wie Sie das eben im Beispiel erzählt haben, dass Sie versuchen, quasi Ihren Chef zu führen oder den zu bedienen, damit der sich gut fühlt und ihn in Ruhe lässt. Ist das wirklich die Strategie?
Was ich in letzter Zeit, also nicht von meinen Klienten, aber so im Markt häufiger höre, also deutlich häufiger als früher, dass Leute kündigen, ohne was Neues zu haben, mit der Idee, naja, der Markt ist ja total super für mich, ich werde schon was Passendes finden. Und wo ich sage, das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Strategie. Was ich auch mitkriege, wenn Leute unzufrieden sind, gucken sie natürlich erstmal beim Nachbarsgarten. Also die Kirschen im Nachbarsgarten sind sowieso besser, dann bin ich dann eben beim anderen Arbeitgeber. Aber wenn ich mir mal die Lebensläufe anschaue, ne, das heißt, die Halbwertszeit von vielen Leuten in Unternehmen wird ja immer kürzer. Und wenn ich dann dreimal hintereinander 1,5 bis 2 Jahre sehe, dann würde ich ja als Unternehmen, würde ich mir auch meinen Teil denken. Und selbst bei meinen Klienten, ich sag mal, wenn wir intensiv zusammenarbeiten, irgendwann kommt auch der Moment, wo sie sagen, oh, ich weiß nicht, ob es das richtige Unternehmen ist, ich glaube, ich kündige. Ne? Ja. Und ich frage immer, also erstmal, ich muss dazu sagen, wenn man zwischendurch unzufrieden ist, ich finde, das ist okay. Also selbst
auf
die beste
natürlich.
Ehe, den findet man auch mal doof. Ne? Und da war immer die Frage, was mache ich daraus? Und ich frage meinen, wenn meine Klienten unzufrieden sind, dann frage ich immer als allererstes, warum bist du denn unzufrieden? Und das hinterfrage ich. Und warum willst du denn wechseln? Und in 99% der Fälle sage ich, sorry. Dafür musst du nicht wechseln, weil deine Unzufriedenheit hat mit dem Unternehmen nichts zu tun. Das ist in dir. Da sind die erstmal ein bisschen pikiert, sag ich mal. Dann habe ich gesagt, du kannst gerne wechseln und vielleicht hast du 1, 2, 3 Jahre Ruhe. Aber da es ja dein Thema ist, erwischt es sich in 2, 3 Jahren wieder. Und dann sage ich, naja, aber dann frage ich auch manchmal, bei aller Unzufriedenheit, was findest du denn gut, wo du gerade bist? Die Frage finden die richtig ätzend. Haben gesagt, ja, ich bin nur unzufrieden. Was? Dann sag ich, ja, dann sag mir mal, was du gut findest. Und das, was dann genannt wird, hat fast immer exklusiv mit dem aktuellen Unternehmen zu tun. Ja? Da ist vielleicht, ich habe viel Freiraum oder ich habe eine tolle Chefin oder ich kann mir das Team selbst zusammenstellen. Sag ich, ach, da gibt's ja doch was gut ist.
Und was macht sie unzufrieden? Was steht auf der anderen Seite der Liste?
Ja, Fremdsteuerung, da wird eingemischt. Also wenn ich Entscheidungen treffe, muss nochmal jemand einen anderen Senf geben oder ich kriege mich nicht so durchgesetzt, wie ich mir das wünsche oder ich kriege nicht die Anerkennung oder ich muss hier was machen, was ich gar nicht will. Das sind so typische Sachen. Und wo ich dann fast immer sage, okay, was wäre denn das, wie es für dich gut wäre hier im Unternehmen. Was wäre denn wichtig dafür? Dann werden fast immer kommen Punkte. 3, 4, 5 Punkte. Dann sage ich, okay, wen müsstest du denn jetzt kontaktieren oder ansprechen, um das auf die Reihe zu kriegen? Und das ist, für Sie beide wird das kalter Kaffee sein, weil wir sagen, natürlich, wenn ich was will, dann muss ich reden. Aber viele Leute haben so in mir, ja, mein Chef muss doch sehen, dass ich unzufrieden bin.
Mhm. Ja,
nein, das muss er nicht. Wenn du unzufrieden bist, dann sprich ihn an. Und sprich ihn an, was dich stört, und mach vor allen Dingen Lösungsvorschläge, was du gerne hättest. Und das ist in 90% der Fälle bei der höchsten Unzufriedenheit. In über 90% der Fälle bleiben die Leute im Unternehmen und finden gute Lösungen. Manchmal sind sie auch auf einer falschen Position oder irgendwas im Umfeld passt nicht oder. Aber ich sage, wenn du ein Guter bist, ne, und vernünftig kommunizierst, habe ich es bislang immer gesehen, dass die gemeinsam mit dem Unternehmen eine Lösung gefunden
haben. Mhm.
Und das ist dann die Realität, die ich gerne daneben stelle. Ne? Und ich hatte mal ein Beispiel, der war auch unzufrieden und hat das seinem Chef gesagt. Und dein Chef hat als allererstes mit einer Gehaltserhöhung reagiert. Und da habe ich den Klienten gefragt, hattest du das gefordert? Sagte er, nö. Und meinte ich, naja, war eine ordentliche Gehaltserhöhung. Wie ist das für dich? Sagte er, naja, wenn ich die angeboten kriege, nehme ich die natürlich mit. Aber ganz ehrlich, wenn sich an den Sachen, die ich angesprochen habe, wenn sich daran nichts ändert, bin ich halt trotzdem weg.
Ja, klar.
So, und das ist so, das erlebe ich auch immer noch ganz häufig. Und das wundert mich genauso wie das Thema mit der modernen Führung, dass ganz, ganz viele Firmen immer noch bei der ersten Idee von Unzufriedenheit sofort eine fette Gehaltserhöhung anbieten, manchmal auch eine Beförderung, obwohl das gar nicht das Thema desjenigen war. Und wo ich selber sage, naja, das ist dann ja auch ein Invest des Unternehmens, was sie gar nicht tun müssten, weil das nicht der Punkt war.
Mhm. Ist aber einfach umgesetzt, halt irgendwas gemacht. Klar.
Absolut. Mhm. Absolut.
Haben Sie es denn auch erlebt, dass durch die Corona-Krise Führungskräfte mehr so zum Nachdenken gekommen sind und gesagt haben, was gefällt mir eigentlich nicht und ist das so mein Leben? Will ich hier die nächsten 5 Jahre weitermachen?
Definitiv. Also was ich gerade durch den ersten Lockdown 2020 habe ich sehr viel mitgekriegt, dass die Leute, also gerade im Lockdown, es sind viele ins Denken gekommen, viele ins Nachdenken gekommen, viele haben sich über das grundsätzliche Thema Karriere und ich sehe hier im weitesten Sinne Geschäftsmodelle auch Gedanken gemacht. Also ein Beispiel fällt mir ein, gemeinsamer mit seiner Frau, gemeinsamer Wohnsitz in Berlin. Sie hat in der Woche in Stuttgart gearbeitet, er hat in der Woche im Ruhrgebiet gearbeitet, haben eine Wochenendbeziehung geführt und sich am Wochenende in Berlin getroffen. Das war für ihn normal. Und er sagte, jetzt durch den Lockdown hockten wir dann beide in Berlin. Zuerst hat er gedacht, ob wir uns wo in die Wolle kriegen, weil wir kennen das ja gar nicht. Und dann sagt er, das war so toll. Und jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, will ich da noch so viel reisen? Muss das denn sein? Ne? Und er sagte, da ich die Situation vorher noch nie hatte, habe ich mir früher diese Gedanken auch nicht gemacht. Und jetzt stelle ich mir diese Fragen und sehe auch das erste Mal, auch dieses Reisen gefällt mir gar nicht, mir bin eher da und was gibt's dann für Alternativen und Modelle? Und auch, glaube ich, durch dieses Homeoffice und überhaupt weniger im negativen Sinne, weniger im sozialen Kontakt, im positiven Sinne, weniger in der normalen Tretmühle. Und natürlich auch die Möglichkeit, parallel noch YouTube-Videos und Podcasts und sonst was zu sehen und zu hören, glaube ich, haben sich viele damit beschäftigt, ist das wirklich meins und wie will ich es haben? Ne? Also ich glaube, die grundsätzliche Unzufriedenheit, ich weiß gar nicht, ob die so extrem zugenommen hat, aber die Konsequenzen daraus zu sagen, das will ich so nicht mehr, oder dann eben auch gerade das Thema Führungskräftemangel, und dann kommt eben ruckzuck ein Angebot vom Wettbewerber mit tollen Versprechungen, war, glaube ich, auch naheliegend. Und um da die Brücke zu schlagen, was ich aber vorher, jetzt auch seit Corona extrem häufig gehört habe, was ich vorher so nicht gehört habe, dass mir die Leute sagen, ja, im Vorstellungsgespräch haben die mir das und das versprochen, aber das stimmt ja gar nicht. Mhm. Also eher, einer sagte mal, wissen Sie was, Frau Hab, ich bin für Change eingestellt worden. Mit der Aussage, die Leute wollen Change und Budget ist auch da. Jetzt bin ich einen Monat hier, die Leute wollen kein Change, es ist kein Budget da, das tue ich mir nicht an.
Mhm. Ja, klar.
Und das habe ich in der Häufigkeit oder in der Häufigkeit und Intensität vor Corona nicht gehört.
Ja, klingt so, als würde ein bisschen mehr Klarheit reinkommen in das, was die Arbeitswelt ausmacht und die Anforderungen, die die Führungskräfte an sich selbst stellen.
Ich weiß nicht, ob mehr Klarheit kommt. Also das ist so meine Hypothese auch. Ich glaube, die Welten klaffen ziemlich auseinander. Also auf der Seite der Führungskräfte ist, glaube ich, immer, oder der Leute, ist, glaube ich, immer mehr, Klammer auf, auch durch die Medien befeuert. Überleg dir, was du möchtest, man braucht dich und man wird dir die Welt zu Füßen legen. Und ich glaube, auch die neuesten Studienergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter keine Angst um ihren Arbeitsplatz haben.
Ja.
Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon Überschriften mit Massenentlassungen, mit den Tech-Firmen, 3000 Leute fallen weg, Ford entlässt und. Das heißt, viele Firmen stehen tatsächlich mit dem Rücken an der Wand, ne? Und da muss ich was tun. Und da ist so ein bisschen auf der einen Seite nice to have heile Welt. Ich wünsche mir das Paradies mit extrem hohen Ansprüchen. Auf der anderen Seite die Unternehmen, wo aber echt was passieren muss. Und wo ich so denke, die beiden Welten passen nicht, noch nicht, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Passen noch nicht so zusammen. Und die Ansprüche an andere nehmen exponentiell zu. Mhm. Und das Motzen darüber, was die anderen machen müssten und mir geben müssten, und wo ich sage, hallo, nicht meckern, legen. Was trägst du denn selber dazu bei, dass man mit dir zusammenarbeiten will? Ne? Und da sehe ich tatsächlich, man kann jetzt sagen, das ist eigentlich eine Scheißzeit, aber da sehe ich eine riesen Chance. Also ich denke mal, es werden aktuell immer mehr Selbstdarsteller an die Führungsspitzen kommen, immer mehr Alpha-Männchen, die Lösungen versprechen und sie dann doch nicht halten können. Aber die richtig Guten, die sagen, ich will was bewegen, ich will was gestalten, aber nachhaltig die Zukunft bewegen, ne? Wenn die das richtig anstellen, gehört aus meiner Sicht, denen gehört echt die Welt.
Also nicht ins Mauseloch verkriechen.
Um Gottes Willen. Ne? Sondern im Gegenteil, ich hatte letztes Jahr auch eine Klientin, die sagte, oh, bei uns im Unternehmen stehen fette, fette Veränderungen an. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich sagte, hast du denn Ideen? Ja. Für die deinen Bereich betreffen? Ja. Sind die gut? Ich dachte, ich glaube schon. Ich sagte, dann geh doch proaktiv zum Vorstand und schlag vor, was du denkst, wie du das denkst. Ja, aber das kann ich doch nicht tun. Ich sagte, warum denn nicht? Du kennst doch deinen Bereich viel besser als jeder andere. Und du denkst doch im Sinne des Unternehmens. Geh doch mal hin zum Vorstand, red mit dem. Hat sich erst nicht so richtig getraut, dann hat sie es aber doch gemacht. Dann habe ich gefragt, wie ist denn ausgegangen? Sagt sie, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Ne? Also ich habe das fette Lob gekriegt darüber, was ich mir für umfassende Gedanken gemacht habe, auch wie ich die Leute mitnehmen könnte, wie ich die umstrukturieren könnte und so weiter. Und wir haben jetzt so einen Innovationskreis eingerichtet, wo die neue Struktur besprochen werden muss. Und der Vorstand hat mich eingeladen, da aktiv mitzuarbeiten. Ne? Und das, denke ich, wer was bewegen und reißen will, kann ich mich nur wiederholen, dem stehen jetzt echt die Türen offen, weil von diesen Leuten gibt es nur 2-10%.
Okay. Das stimmt, aber dafür muss ich natürlich auch das ändern, hat ja gerade Ihr Beispiel gezeigt, dass ich im Kopf habe, Vorstand steht über allem. Dass der Vorstand oftmals ja genauso offen ist für Veränderungen, dass aber die Leute nicht hinkommen, das liegt ja auch teilweise dann wieder an der Belegschaft, die bestimmte Positionen auf ein ganz hohes Ross stellt, ohne dass es auch beabsichtigt ist. Und selbst Absolut. Wenn ich mir Mühe gebe, als Vorstand zu sagen, ey, ich gehöre dazu, dass viele sagen, kannst ja nicht, immer beschäftigt oder sonst was, dass man dann auch sagt, ich gehe da einfach mal hin. Und das geht sowohl in einem kleinen Unternehmen in der Geschäftsführung als auch in einem großen Konzern. Da gibt es sicherlich, kann ich da nicht andauernd ins Büro kommen. Und wenn da 100.000 Mitarbeiter andauernd vor der Tür stehen, dann kommen die Damen und Herren nicht mehr zum Arbeiten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist jedes Unternehmen dankbar für Vorschläge. Und es werden ja in vielen Unternehmen mittlerweile teilweise recht hohe Prämien genau dafür gezahlt, für Veränderungsvorschläge, genau. Die dann umgesetzt werden.
Und da kann ich, das Gleiche kann ich bestätigen aus der Sicht andersrum. Ich habe eine total tolle Klientin, die ist Technikvorstand und ist aber im Unternehmen aufgestiegen. Und sie sagte, Frau Happig, Sie glauben es nicht. Mit dem Moment, wo announced wurde, dass ich Vorstand werde, haben die Mitarbeiter alles, was ich gesagt habe, als Anweisung verstanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und wie sind Sie dann damit umgegangen? Ich sagte, ich fand das so befremdlich, weil ich sagte, ich bin doch noch der gleiche Mensch. Ne? Und ich habe dann über mehrere Monate hinweg immer wieder gesagt, Leute, nur weil ich jetzt Vorstand bin, bin ich nicht besser und nicht schlechter. Ne? Meine Meinung ist nicht mehr wert und auch nicht weniger. Bitte macht mal diesen, so wie sie es auch eben sagt, dieses 7:30, ne? Also nur weil ich Vorstand bin, müsst ihr jetzt alle einen Diener machen, sagt sie, das will ich gar nicht. Und da ist sie dann aktiv mit umgegangen, hat aber die gleiche Erfahrung gemacht. Und ich komme immer wieder auf den Schlüsselmoment, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, gilt für die Guten. Mhm. Also die Diven kennen wir ja auch alle, die jetzt von morgens bis abends ein Problem haben und Aufmerksamkeit brauchen und bepinselt werden wollen, die sind ja eher nervig. Also die möchten, deren Vorschläge möchten wir nicht haben. Ne? Ja. Und ich glaube, die Kunst ist aus zwei Richtungen. Die Guten, also ich nenne sie gerne Leistungsträger oder Könner, das sind ja häufig diejenigen, die sich selbst gar nicht als was Besonderes sehen. Na, die für die sagen, die haben so extrem hohe Ansprüche an sich selbst und sagen, pf, ich bin ja gar nicht wichtig. So, die kommen ja gar nicht auf die Idee, sich als Highlight zu sehen. Ne? Aber das Umfeld, das Team, das Unternehmen oder auch die Gesellschaft, für die sind die extrem wichtig. Ne? Mhm. Und da sage ich mal, ich fände es prima, wenn das Umfeld gezielter den Kontakt zu diesen Leuten sucht. Und auch sagt, Mädel, Junge, du bist richtig wertvoller fürs Unternehmen und bitte mach den Mund auf, wenn du Ideen hast. Ja. Das könnte so ein kleiner Startschuss sein. Ne? Mhm. Und auch, weil die Guten denken ja ganz häufig, naja, wenn ich jetzt den Mund aufmache, ich will ja nicht so ein Blender sein und auch nicht so ein Selbstdarsteller sein und nee, dann bin ich mal lieber still. Und dann rennen die Blender und Selbstdarsteller, die rennen dann zum Vorstand, machen hier einfach Pimpöse. Und dass ja, da das Unternehmen auch sagt, Junge, du stellst dich mal eine Tür weiter.
Wenn wir jetzt nochmal fokussieren auf Führungsverantwortung. Sie haben uns so viele tolle Beispiele genannt. Wir können jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Vielen Dank für das Anschauliche in Ihrem Gespräch. Aber was wäre jetzt so auf den Punkt gebracht? Was sollten die Führungskräfte tun? Nicht ins Maul, sondern was sollten die Geschäftsführungen tun?
Also ein bisschen so spontan würde ich sagen, was ich eben so gesagt habe. Die Geschäftsführung, also die Oberentscheider, eher aus meiner Sicht auf Qualität und nicht auf Quantität setzen. Ne? Und auch wirklich gucken bei den Stellen, die sie besetzen oder die Leute, neuen Leute, die sie reinnehmen, wirklich im ersten halben Jahr gucken, halten die, was sie versprechen. Und bei der Personalauswahl auch wirklich gucken, also Leute, gute Leute finden, ist schon schwer, keine Frage. Aber beim Gucken, wirklich gucken, passt derjenige zum Unternehmen oder zumindest zu dem Unternehmen, wo wir in den nächsten 5 Jahren hinwollen? Ne? Passt da vor allen Dingen Social Fit und Sozialkompetenz? Also passt der menschlich und von der Persönlichkeit? Will ich mit dem zusammenarbeiten? Ne? Das ist, ich dachte, das wäre schon fast normal, dass man nicht nur aufs Fachliche guckt. Nee, ist es nicht. Deswegen sage ich es nochmal. Hol dir eine Persönlichkeit rein, die du magst, ne? Und guck im halben Jahr, passt das Gequatsche, passt es zu den Tatsachen? Falls nein, tu dir keinen Zwang, lass es sein. Andersrum, bei den Führungskräften, wenn sie sich neu bewerben, auch guck genau hin, stell Fragen, 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 finde raus, passt das Unternehmen zu mir? Passe ich zum Unternehmen? Was erwarten die von mir? Mhm. Und ist das, und auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, na, die machen mir natürlich schon die Mohrrübe ein bisschen oranger, als sie wirklich ist. Mhm. Ja? Und bieten mir vielleicht etwas an, auch firmenintern, was sich cool anhört. Aber wo ich halt sage, liebe Führungskraft, es ist auch dein Job, mal zu hinterfragen, was erwartest du? Also nicht an KPIs, sondern welchen Freiraum habe ich? Ich sage dann auch immer, stell doch mal die Frage, lieber Entscheider, wenn du dir den Typen backen könntest, wie wäre denn der? Hm. Ne? Oder auch so eine No-Go-Frage, oder nicht nur No-Go-Frage, sondern einige Klienten haben die echt angewandt, zu fragen, okay, was müsste ich denn machen, um es hier in 2-3 Monaten so richtig verkackt zu haben.
Frau Happig, ich glaube, wir sind schon beim nächsten Thema für einen tollen Podcast zu diesem Thema. Ich habe auf die Uhr geschaut, wir sind schon über unserem Zeitlimit. Und Nils, wie siehst du das?
Ja, ich würde auch sagen, wir können gerne das nächste Thema mal als eigenständigen Podcast machen, weil auch das Thema finde ich sehr interessant.
Welches Thema jetzt genau? Finden und halten?
Ja, und das mit dem Verkacken. Fand ich gerade. Was muss ich tun, um es mir hier so richtig zu versauen? Das finde ich auch das Thema und alles drumherum finde ich gar nicht schlecht.
Super, ja. Wir haben ein neues Podcast-Thema.
Eine Standleitung.
Wir freuen uns schon, dass wir Sie nochmal hier haben.
Ja, gerne.
Genau. Ich sage jetzt von meiner Seite Tschüss in diesem Morgen.
Und genau.
Ihnen noch eine gute Zeit.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, Frau Happig, für die vielen Ausführungen. Und ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr viel Spaß haben werden, diesen Podcast zu hören, weil er ganz, ganz viele Tipps auch aus der Praxis gibt und zum Nachdenken anregt.
Genau, vielleicht sollten wir noch das Buch erwähnen. Es kommt nämlich bald ein neues Buch raus.
Stimmt.
Genau, der Titel, Frau Happig, ist?
Der Titel ist C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben.
Okay.
Das ist im Grunde für Aufsteiger, für Umsteiger, für Leute, die schon erfahren sind im Top-Management. Das ist aber auch für Leute, die sagen, ich will mal gucken, wie das denn da so ist, um dann entscheiden zu können, will ich da überhaupt hin. Das ist so ein, auch, wie Sie es kennen von mir, Praxis hoch, runter, rechts, links. Und mein ganz großes Ziel ist so ein bisschen auch behind the scene. Also so ein bisschen Hintergrundwissen. Nicht, wie es sein sollte, sondern wie es eben ist.
Ja.
Und wie ich mit der Realität umgehe, um es eben nicht zu verkacken.
Das klingt sehr interessant. Und wer noch mehr über das Buch erfahren möchte, in Heft 1 2023 der Perspektiven, erfahren Sie auch mehr über das Buch. Ja, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, macht es gut und bis bald.
Bis
Tschüss.
Danke. Hat mir auch total Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.